Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS2 Kontext heute aus Grönland zum Thema Klimawandel und mit Beatrice Oehrlings vor Ort. Grönland ist die größte Insel der Welt und liegt begraben unter bis zu einem 3 Kilometer dicken Eispanzer. Genau dieses Eis ist es, das den Wissenschaftlern jetzt Kopfschmerzen bereitet. Denn es verschwindet und das schneller als jedes Klimamodell vorhergesagt hat. Nirgends sonst steigen die Temperaturen so schnell wie auf Grönland. Für viele ist die arktische Rieseninsel zum Sinnbild für das geworden, was dem Rest der Welt blühen könnte. Das Meer schimmert schwarz zwischen blau-weiß glitzernden Eisbergen. Einige haben Einkerbungen, als habe ein Meeresgott sein Messer an ihnen gewetzt. Andere sind aus dem Gleichgewicht geraten und strecken nun ihr glattpoliertes Untere gen Himmel. Im Hintergrund die Ortschaft, die sich nach diesen Kathedralen der Arktis benannt hat. Ilulissat, die Stadt der Eisberge, gelegen an der Ostküste Grönlands, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Am Steuer schiebt Torvald Jensen den Schubhebel vor. Der Fischer mit der roten Wollmütze und wettergegerbten Haut wahrt immer einen Sicherheitsradius von mindestens 500 Metern zu den Eisbergen. Nur Fremde, meint er, ließen sich zur Durchfahrt locken.
Iceberg like that one with the edge. Am gefährlichsten sind die mit den Zacken oben. Die können sich urplötzlich umdrehen. Das geschieht mit geballter Urgewalt und hört sich an wie Donnerhall und Kanonenfeuer zugleich. Wir haben auch oft Nebel hier. Der ist insofern gefährlich, weil der Radar keinen Unterschied zwischen Landmasse und Eis macht. Wie oft sind wir nicht vorne am Bug gestanden und haben mit unseren bloßen Händen gefühlt, ob die Fahrt tatsächlich frei ist.
60 Kilometer weiter östlich der Sermik-Kujalek-Gletscher, der seit 2004 zum Weltnaturerbe der UNESCO zählt. Hier brechen die vielen Eisberge ab, ehe sie durchs Fjord Richtung Ilulissat schwimmen. Kein Gletscher der Welt ist produktiver. Die Kalbungen des Sermik-Kujalek setzen jedes Jahr 20 Tonnen Süßwasser ins Meer. So reich an nahrhaften Planktonen, dass es nicht nur viele Fische, sondern der einst auch die ersten Bewohner Grönlands hierher verschlug. Susanne Harizo schreitet mit vorsichtigem Schritt über spärlich gesätes Wollgras. Die Reiseführerin weiß, wie kostbar jede Pflanze in der arktischen Ödnis ist. Jeden Tag wandert sie mit Touristen zu den Überresten der alten Sermermiut-Siedlung. Ausgrabungen haben gezeigt, dass hier am Rande einer schroffen Steilküste schon vor ca. 4000 Jahren Menschen lebten. Wie harsch ihr Leben war, lässt sich nur erahnen.
Das ist die Altweiberkluft. Die wird so genannt, weil die Geschichte erzählt, dass die alten Weiber, wenn die zu alt wurden, dann sind sie hierher gekommen und haben sich rausgeworfen. Die haben das aber nicht gemacht, weil es irgendwie ein ehrenvoller Tod war oder was weiß ich, sondern wenn es Hungersnot gab, also wenn es wirklich kein Essen gab und die nicht mehr beitragen konnten, weil die zu alt waren, dann wurden sie wirklich aus der Gesellschaft rausgestoßen.
Der Stärkere gewinnt. Die grönländischen Jäger halten sich bis heute dran. Als Nachfahren jener indigenen Inuit-Völker, die einst aus Alaska und Kanada nach Grönland kamen, brauchen sie sich nicht an die internationalen Artenschutzabkommen zu halten. Sie dürfen zum Eigenbedarf auch weiterhin Eisbären und Robben schießen, ja sogar die akut vom Aussterben bedrohten Narwale mit ihren bis zu 3 Meter hervorstehenden Stoßzähnen.
Hallo.
Willi, das hölzerne Gewehr, lässig über die Schulter gehängt, kann sich vor Glückwunschtelefonaten kaum noch retten an diesem Tag. 7 Robben auf einen Streich hat er erlegt, die nun in Blutlachen zwischen seinen Füßen schwimmen. Vorwurfsvolle Blicke verbietet der Jäger sich jedoch. Man nenne ihn einen Pignatok, meint er stolz. Einen, der nimmt, was er kriegen kann.
Ich mache das, seitdem ich Kind bin. Es ist ein ehrenvoller Beruf, denn ohne die Jagd hätten unsere Vorfahren nicht überlebt. Wir werfen auch nichts weg von unserer Beute. Bei uns steht heute Abend Robbenfleisch auf dem Tisch. Aus dem Fell näht meine Frau Kleider für den Winter. Und wie vor 1000 Jahren sind die Mädchen hier immer noch stolz, wenn sie zur Schulfeier einen Seerobbentop tragen.
89% der Bewohner von Grönland sind Inuits. Nach ihnen stellen die Dänen die zweitstärkste Bevölkerungsgruppe. Ihre Besiedlung der Polarinsel begann im 18. Jahrhundert durch den protestantischen Missionar Paul Egede. Mehr als 300 Jahre war Grönland danach eine dänische Kolonie. Bis heute kümmert sich Kopenhagen um Außenpolitik und Verteidigung. Königin Margret II. Ist immer noch Staatsoberhaupt. Pater Christian sitzt vor seiner Holzkirche, den Blick träumerisch auf die vorliegende Bucht gerichtet. Im Sommer wälzen sich hier Zwergwale durch die Mitternachtssonne. Jetzt gießt das Polarlicht mal grüne, mal rote Streifen in den Himmel. Der protestantische Gottesmann will nie mehr in seine Heimatstadt Kopenhagen zurückgehen. In der rauen Faszination Grönlands hat er eine zweite Religion gefunden, die keiner Bibel bedarf.
Ich werde immer wieder gefragt, was dich zu einem Grönländer macht. Ich glaube, es geht vor allem darum, die Lebensweise hier anzunehmen. Hier bestimmt die Natur, was du zu tun hast. Wir sind ihren Kräften zutiefst ergeben. Das Meer kann grausam sein, die Winter sind kalt und dunkel. Wenn du dem nicht standhalten kannst, hast du hier nichts zu suchen.
Eisberge, schaurige Folklore, Robbenjagd und archaische Urgewalt, all das bestimmt das Leben auf Grönland. Obwohl die arktische Rieseninsel mehr als 50 Mal so groß ist wie die Schweiz, zählt sie gerade mal 56.000 Einwohner. Lange lebten diese weitgehend ignoriert vom Rest der Welt. Das hat sich geändert. Teils durch Peter Hüggs Erfolgsroman Fräulein Smillers Gespür für Schnee, der von der Rückkehr einer Inuit zu den Wurzeln ihrer Vorfahren erzählt. Und mehr noch durch den Klimawandel. Nirgends steigen die Temperaturen schneller als auf Grönland. Seit Ende der 80er hat sich die Luft hier um 3 Grad Celsius erwärmt. Doppelt so stark wie in anderen Teilen der Welt. Bestimmt für die extreme Zunahme ist der bis zu 3 Kilometer dicke Eispanzer, der 85% der Insel bedeckt. Wenn die weißen Flächen schmelzen, wird weniger Sonnenlicht zurück ins All reflektiert. Gleichzeitig schwimmen die Eisberge Grönlands immer schneller und immer zahlreicher zum Meer. Das Tauwasser des Eisschildes sickert durch Gletscherspalten in den Grund und wirkt dort als Gleitmittel. Die Rotoren des Hubschraubers schlagen träge und setzen dann zum Flug über das weiße Nichts an. An Bord David Holland. Der New Yorker Ozeanologe hat alle düsteren Prognosen bei der Hand. Ein globaler Temperaturanstieg um weitere 3 Grad würde den Eispanzer Grönlands komplett wegschmelzen. Die Folgen? Ein Anstieg der Weltmeeresspiegel um 7 Meter und im schlimmsten Fall gar eine Unterbrechung des Nordatlantikstroms, der Westeuropa sein mildes Klima beschert.
Hier entscheidet sich das Schicksal der zukünftigen Generationen. Wir versuchen nun herauszufinden, wie tief die Fjorde hier sind und ob das Wasser da unten warm genug ist, um ein komplettes Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zu bewirken. Aber es ist sehr schwer, dorthin zu gelangen und wir wissen auch noch zu wenig darüber, wie Eis und Ozean aufeinander einwirken. Sicher ist im Moment nur eines. Diese atemberaubende Kulisse veranschaulicht uns die Dringlichkeit des Klimawandels nicht in der Theorie, sondern ganz real.
Unten tauchen eine Handvoll roter Zelte mitten im Schnee auf. Die Disco-Bucht, der Arbeitsplatz von David Holland. Lange taten die Wissenschaftler die Erwärmung Grönlands als eine Laune der Natur ab. Sie beriefen sich auf die wechselvolle Klimageschichte der Insel. Eiskernbohrungen haben gezeigt, dass es hier vor 450.000 Jahren tatsächlich einmal so warm war, dass Schmetterlinge durch saftige Tannenwälder flatterten. Auch die mittelalterlichen Wikinger fanden im Süden der Insel weitgehend eisfreie Weiden vor. Von ihnen stammt der Name Grönland, grünes Land. Jetzt aber verändert sich alles schneller, als jede Klimasimulation vorausgesehen hat. Auf die Modelle der Vergangenheit, auf die sich unter anderem der Weltklimarat IPCC beruft, ist kein Verlass mehr, sagt David Holland.
Der letzte Bericht des IPCC umfasst 2 Kernpunkte. Er besagt, dass es in diesem Jahrhundert in allen Teilen der Welt wärmer werden wird. Das ist solide Wissenschaft, absolut glaubhaft im Gegensatz zu der anderen Prognose, die besagt, dass die Weltmeeresspiegel im selben Zeitraum um 20 bis 60 Zentimeter ansteigen. Das ist nur eine Schätzung, die auf Zyklen der Vergangenheit basiert. Es kann schlimmer werden oder besser. Was wir brauchen, sind neue Modelle, neue Beobachtungen. Wir hinken mindestens 10 Jahre hinterher. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät.
Weiße Insel, grüne Insel. Was für die Forscher noch ein großes Rätsel raten, ist für die Bewohner von Ilulissat längst eine unumstößliche Gewissheit. Sie erleben es jeden Tag, wie die Umwelt sich vor ihren Augen verändert. Torwald ist jetzt jedes Mal mulmig zumute, wenn er mit seinem Fischkutter auf See fährt und die Langleine ins Wasser lässt.
Früher waren die Eisberge oft 90 Meter hoch, aber jetzt sind sie mit 50 Metern schon groß und es brechen so viele ab, dass der Gletscher sich immer weiter ins Land zurückzieht. Auch die Fischarten ändern sich. Früher gab es hier nur Heilbutt, aber jetzt fangen wir andauernd Warmwasserfische, Dorsche, Welse.
Auch Susanne sorgt sich, während sie mit den Touristen von der alten Sermer-Miyut-Siedlung zurückkehrt. Geröllwüsten enden in Schotterwegen, Schotter wird zu löchrigem Asphalt. Aus der Ferne sind Bauarbeiter zu hören, die das reparieren, was der viel zu warme Sommer an den Häusern von Ilulissat kaputt gemacht hat.
Das, was du da am Boden fühlst, das ist Permafrost. Alle sprechen jetzt davon, dass es vielleicht problematisch ist, wenn der Permafrost jetzt schmilzt, denn vieles ist auf Permafrost gebaut. Mein Haus zum Beispiel steht auf Permafrost. Und im Winter merke ich, dass ich die Türen oder die eine Tür nicht so richtig schließen kann. Die Treppe, wo ich dann raufgehe zum Haus, steht auch schräg, weil der Boden geht dann halt so ein paar Zentimeter runter.
Selbst die 6000 Schlittenhunde von Ilulissat leiden unter dem Klimawandel. Weil das Eis zu dünn geworden ist, kommen sie jetzt kaum noch zum Einsatz. Angekettet liegen sie da am Stadtrand und jaulen vor Hunger. Viele Besitzer sparen sich das Futter für die überflüssig gewordenen Tiere. Auch Willi fährt jetzt mit dem Boot auf Robbenjagd.
Wenn ich mit dem Boot rausfahre, dauert es nur eine halbe Stunde, ehe ich dort bin, wo die Robben jetzt sind. Es wird aber immer schwieriger, sie ausfindig zu machen, denn es gibt immer weniger von ihnen. Das liegt an der Veränderung des Wetters, die auch die Route der Wale beeinflusst. Hier schwimmen jetzt viele Killerwale vorbei, die Robben vertreiben.
Familiennachmittag vor dem Knut Rasmussen Museum, wo das Ilulissat von vor 100 Jahren in zahllosen Bildern verewigt ist. Pater Christian kommt oft hierher. Er gehört zu denjenigen, die sich den neuen Gegebenheiten nicht einfach anpassen, sondern Dampf machen. Zuletzt hat er den Patriarchen von Konstantinopel empfangen. Zusammen mit 200 Vertretern verschiedenster Kongregationen, von Moslems aus dem Nahen Osten bis hin zu orthodoxen Christen aus Amerika.
Der Patriarch hat selber vorgeschlagen, dieses Symposium hier zu veranstalten, als Botschaft gegen den Klimawandel. Wir haben mit Wissenschaftlern über das Thema Wasser diskutiert, weil es eine besondere Bedeutung für jeden Glauben hat und weil die Strömungen sich hier so sehr verändern, dass es uns alle über kurz oder lange treffen wird. Wir wollen Druck auf die Politiker machen, um ihnen zu zeigen, schaut her, das sind die humanen Kosten des Ganzen.
Nicht, dass die Politik das Grönland-Debakel nicht längst erkannt hätte. Im Gegenteil. Hochrangige Staatsgäste aus aller Welt pilgern nach Ilulissat, um sich ein eigenes Bild vom Klimawandel zu verschaffen. Die amerikanische Kongresssprecherin Nancy Pelosi war ebenso da wie Angela Merkel und Romano Prodi. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso schmiedet Pläne für einen Besuch. Aber nicht alle kommen allein der hehren Botschaft wegen. Längst ist aus der wärmenden Arktis auch ein politisches Machtspiel geworden. Anders als die südliche Antarktis ist sie nämlich immer noch unverteiltes Niemandsland. Das ändert sich demnächst mit dem 1994 in Kraft getretenen Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen. Artikel 76 räumt einem Staat zusätzliche Hoheitsrechte ein, wenn er plausibel machen kann, dass der eigene Festlandsockel mit dem Nordpol verbunden ist. Spätestens 10 Jahre nach der Ratifizierung des Vertrags müssen die Anrainer etwaige Forderungen geltend gemacht haben. Russland hat nur noch 2 Jahre Zeit. Im Sommer rammte der Duma-Abgeordnete Arthur Tschlingarow mit einer spektakulären U-Boot-Tauchfahrt am Nordpol die russische Nationalflagge in den Meeresgrund. Ein symbolischer Akt, der den Besitzanspruch über den Lomonossow-Rücken demonstrieren sollte. Jenes 1800 Kilometer lange unterseeische Gebirge, das sich von Sibirien bis vor die Gestade Grönlands erstreckt.
Canada's new government understands the first principle of Arctic sovereignty. Use it or lose it.
Auch der kanadische Premierminister macht Druck. Sein Land verstehe das oberste Prinzip der arktischen Souveränität, nutze oder verliere es, sagte Stephen Harper neulich auf einer Pressekonferenz. Er will Militärbasen errichten, um die eisige Nordflanke Kanadas zu verteidigen. Und neue Eisbrecher anschaffen, um die Souveränitätsforderungen seines Landes mit geeigneten geologischen Daten zu füttern. Die nationalen Interessen im Reich des Todes, wie der Forscher Friedhof Jansen das nördliche Polarmeer beschrieb, sind ökonomischer Art. Da geht es zum einen um die sogenannte Nordwestpassage. Bislang ist die Route entlang des nordamerikanischen Kontinents nur an wenigen Wochen befahrbar. Doch schon in 20 Sommern, so haben die Geologen errechnet, wird es möglich sein, das ganze Jahr hindurch über den Nordpol nach Asien zu fahren. Dadurch würde sich etwa der maritime Transportweg von Europa nach Asien um 4000 Kilometer verkürzen. Auch der Hunger nach Rohstoffen feuert den Wettlauf an. Vor 60 Millionen Jahren bildeten Amerika, Grönland und Eurasien eine gemeinsame Landmasse und rund um den Nordpol erstreckte sich ein gigantisches Binnenmeer, das extrem viel Biomasse produzierte. Aus dieser Zeit stammt jener Kohlenstoff, der sich in einen gigantischen Öl- und Gasschatz verwandelt hat. Der wird nun durch die Eisschmelze leichter zugänglich. Nirgends ist die Auslotung neuer Ölfelder so weit fortgeschritten wie in Alaska. Für Rick Fox hat das Abenteuer eine ganz eigene Melodie. Es ist dieses Scharren und Ächzen, wenn Eis gegen Stahl reibt. Fox ist diesen Sommer mit einer ganzen Tankerflotte im nordamerikanischen Archipel vorgefahren. In den dortigen Gewässern hat sein Arbeitgeber Shell schon vor langem Öl gefunden. Doch erst jetzt lohnt sich die Erschließung der Felder. Das schwarze Gold ist teurer geworden, neue Vorkommen sind rarer. The belief is that about 25%
of the world's Schätzungen zufolge befinden sich 25% der weltweit noch unentdeckten Ölreserven in den arktischen Gewässern. Darauf wollen wir natürlich nicht verzichten. Ich bin mir schon bewusst, dass viele Leute sich um den Klimawandel sorgen, aber ich war letzten Winter selber da draußen. All diese Schneekristalle, die sich in der Sonne brechen, die Luft so trocken, so kalt, glauben Sie mir, es gibt immer noch genügend Eis für jeden.
Grönland birgt ebenfalls Bodenschätze. Im Süden wurden bereits Gold und Diamanten gefunden, im Norden Blei und Zink. Noch ist die Insel allerdings nicht zugänglich genug für groß angelegte Minenprojekte. Obwohl die steigenden Temperaturen mittlerweile jeden Sommer eine zusätzliche Fläche so groß wie Schweden freilegen, ergrünen maximal 150 Kilometer breite Küstenstreifen. Außerdem gibt es bis heute keine Straßen zwischen den verschiedenen Ortschaften, nur innerhalb. Dennoch herrscht Aufbruchstimmung auf der arktischen Rieseninsel. Nirgends vollzieht sich der Wandel so sehr wie in Ilulissat, im Volksmund bereits Boomstadt des Global Warming genannt. Die Arbeitslosigkeit ist hier gen Null gesunken. Vor allem die Fischer wittern morgen Luft, weil der Hafen jetzt im Winter nicht mehr zufriert und sie also das ganze Jahr hindurch ihre Netze auswerfen können. Schichtwechsel bei Royal Greenland. Der Konzern mit seinen 20 Kuttern, 5 Fabriken und 2500 Mitarbeitern ist das wirtschaftliche Aushängeschild der Insel. Er setzt 4 Milliarden Dollar im Jahr um und ist der globale Marktführer auf dem Gebiet der Garnelenfischerei. Letzteres war lange eine Frage der Qualität. Weil die Gewässer Grönlands so kalt waren, wuchsen die Schalentiere langsamer. Doch jetzt zählt vor allem die Masse, sagt Fabrikmanager Johnny Ottosson.
Die Leute hier sagen, dass die wärmenden Gewässer den Geschmack der Garnelen beeinträchtigen. Aber der Konsument in Europa merkt letztlich keinen Unterschied. Im Gegenteil, er freut sich, wenn er weniger Geld fürs Essen ausgeben muss. Wir können hier quasi so viel Fisch verarbeiten, wie gefangen wird, denn die Inuit-Fischer haben zusätzliche Quoten. Dadurch gleichen wir aus, was wir in anderen Teilen der Welt an strikten Auflagen verlieren.
Nach der Fischerei hat sich der Tourismus zum zweitstärksten Wirtschaftszweig entwickelt. Die Zahl der Übernachtungsgäste wird sich dieses Jahr wahrscheinlich auf 30.000 verdoppeln. Fischelnde Robbenfelle bürsten, Püppchen aus Rentierknochen schnitzen, nicht für mich, wehrt Susanne Müller ab. Die hübsche Inuit mit den pechschwarzen Knopfaugen lebt nicht mehr nach, sondern nur noch von den Traditionen ihrer Landsleute. Sie betreibt den Glacier Shop, einen Souvenirladen so modern und edel, dass er fast schon ein bisschen fehl am Platz ist in Ilulissat.
Greenland is like a flower coming up. Grönland ist wie eine Knospe, die gerade anfängt zu blühen. Ich bin Grönländerin und meine Töchter sind es auch. Und wir sind stolz darauf, weil es hier eine Geschichte zu erzählen gibt. Die Geschichte ist, dass alles noch handgemacht wird. Keine Massenproduktion aus China. Es legen jetzt auch viele Kreuzfahrtschiffe aus den USA hier an. Die Amerikaner lieben es, hier zu shoppen. Wir haben sogar unsere eigene Modelinie, Isaacson Design, die sich demnächst in New York verkauft.
In den Regalen des Ilulissat-Supermarktes liegen Rucola, Blattspinat und Äpfel aus. Noch wird ein Großteil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse teuer eingeführt. Doch durch den Klimawandel könnte Grönland vom Import unabhängig werden. Im Süden ist die Wachstumsperiode mittlerweile so lang wie in den Alpen auf 1500 Metern. Der Frühling kommt immer früher, schwärmt Arne Lange, während er an der Kasse 4 Euro für einen Liter Frischmilch zahlt. Sein Traum, eines Tages selber Äcker zu bestellen.
An vielen Plätzen fangen sie jetzt an, Kartoffeln und dergleichen anzubauen. Im Süden gibt es sogar schon hauptberufliche Farmer, die Schafe haben. Meine Frau und ich sprechen andauernd darüber, ob wir nicht auch dorthin ziehen sollen. Vielleicht gehen wir aber auch nach Nuuk, in die Hauptstadt der Kinder wegen. Sie sollen eine gute Ausbildung kriegen. Ich bin mit 15 von der Schule gegangen und habe danach immer nur gearbeitet.
Selbst für Hollywood gewinnt Ilulissat an Reiz. Elliot Lester sitzt im Ilulak, dem einzigen Café der Ortschaft, und trinkt einen auf das Abenteuer. Der Produzent kann es immer noch nicht fassen, dass sich hier mit harten Dollars so viel machen lässt. Vor ein paar Stunden ist er mit einem Helikopter auf einem Eisberg gelandet. Der wird nun die perfekte Kulisse für seinen prominenten Kunden liefern. Jared Leto, dem in Fight Club an der Seite von Brad Pitt der große Durchbruch gelang.
It's all Jared. I mean, what we're going to do is we're going to be shooting on top of an iceberg.
Jared wird auf dem Eisberg sein neues Musikvideo drehen. Wo auf der Welt kann man sowas noch? Da macht es auch nichts aus, dass hier alles so teuer ist. Unser Reisebudget alleine ist eine Viertelmillion Dollar, weil wir alles, aber auch alles antransportieren mussten. Licht, Kameras, Instrumente. Du kannst hier auch keinen Druck machen, wie etwa in China, wo es so viel Manpower gibt. Die Uhren der Grönländer ticken anders. Aber gerade das macht die Sache so reizvoll.
Run at their own pace. And that's what's fantastic about.
Fischerei, Tourismus, Agrikultur, Hollywood. Mit den wirtschaftlichen Träumen der Grönländer kommt auch ihr Lokalpatriotismus zurück. Zwar verwalten sich die Inselbewohner seit 1979 weitgehend selbst. Sie stellen zwei Abgeordnete im dänischen Folketing-Parlament und haben sogar einen eigenen Außenminister. Vielen geht das jedoch nicht mehr weit genug. Sie würden die Staatengemeinschaft mit Kopenhagen liebst abschaffen, weiß die deutsche Honorarkonsulin Elke Meissner.
Dann geht es mit Dänemark auch immer im Vorfeld dann darum, wer besitzt eigentlich die Rechte am Untergrund? Ist das Dänemark oder Grönland oder beide und zu wie viel Prozent? Und insofern, um jetzt zur Selbstständigkeit mal zurückzukommen, es ist ein Wunsch, aber ich bezweifle, dass das sehr realistisch ist. Das Steueraufkommen bei 56.000 Einwohnern ist viel zu gering, um ein Land wie Grönland mit der Infrastruktur, die wir haben, zu versorgen. Das geht nicht.
Jedes Jahr fließen 400 Millionen Euro an Subsidien nach Grönland. Mehr als 7.000 Euro pro Einwohner. Außerdem kümmern sich die Dänen um die höhere Ausbildung der Inselbewohner, so gut es geht.
Es ist so, dass die Eltern konsequent, fast alle Eltern, mit ihren Kindern Grönländisch sprechen. Die Lehrer, von denen sie noch nicht genug eigene haben, können zum größten Teil kein Grönländisch, das sind Dänen. Und da ist die Verständigung eben zwischen Lehrer und Schüler ist nicht gut genug. Und da kommen natürlich nicht alle mit. Das gibt dann Frustrationen und Enttäuschungen.
Lange reichte es, wenn die jungen Grönländer die Traditionsberufe ihrer Eltern und Ahnen beherrschten. Doch nun verlagert sich der Arbeitsmarkt auf andere Bereiche. Und an zu vielen geht der Boom spurlos vorüber. Sie fühlen sich mit ihren Träumen im Stich gelassen. In gerade mal 4.500 Einwohner zählenden Ilulissat haben sich dieses Jahr schon 14 Jugendliche umgebracht.
So ein Junge in der Familie war früher mal der Versorger. In der Fänger- und Jägergesellschaft war er's und der wurde bevorzugt gegenüber den anderen Geschwistern und wurde einfach verzogen. Wenn so ein Junge dann irgendwann erwachsen wird und jetzt irgendeinem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist, da gibt es also schon manchmal recht große Probleme.
Eine Insel im Umbruch, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach Neuerung und den alten Gewissheiten. Wohin geht die Zukunft? Fabrikmanager Johnny Ottosson ist pessimistisch. Er spricht von Orientierungslosigkeit und einer neuen Unterschicht.
Unten an der Basis arbeiten bei uns nur Einheimische. Das sind Jobs, für die du keine Qualifikationen brauchst. Jeder kann das machen. Aber wenn du in der Hierarchie aufsteigst, da gibt es fast nur Dänen. Die Grönländer müssen aufpassen, dass sie nicht in die Billiglohnschiene abrutschen, denn das hält die Konzerne nicht hier. Wir bauen jetzt eine neue Fabrik in Polen. Die Konkurrenz auf dem weltweiten Fischmarkt ist einfach zu groß. Du musst dahin, wo es billig ist.
Selbst von den zahlungskräftigen Touristen profitieren die Einheimischen nur bedingt. Susanne Müller vom Glacier Souvenir Shop ist eine Ausnahme. Gefallen tut ihr das nicht.
Wir sind Teil von Dänemark. Wir haben eine Geschichte zusammen.
Wir sind ein Teil von Dänemark. Uns verbindet eine lange Geschichte. Aber so geht das nicht weiter. Ich bin die einzige Grönländerin in der ganzen Straße, die etwas besitzt. Wenn dieses Land wachsen soll, dann muss das von innen herkommen.
Auch Eliot will seinen Teil beitragen. Er ist fest überzeugt, auf sich alleine gestellt werden die Grönländer ihren neuen Platz an der Sonne nicht lange genießen. Der Hollywood-Produzent hat kaum gute Worte für die Umweltpolitik der USA. An dem Musikvideo, das er mit dem Schauspieler Jared Leto drehen wird, verdient er nichts. Die gesamten Einnahmen gehen an die Umweltorganisation Global Green.
It's a country that's decided not to advance the.
Die USA wehren sich gegen ökologische Neuerungen allein um der Marktwirtschaft willen. Die meisten Amerikaner fahren immer noch dicke SUVs und reden sich auf ihre alte Pioniermentalität raus. Natürlich kann man kritisieren, was wir hier machen, auf den Eisbergen rumspringen und so, aber das ist mir egal. Ich hätte jetzt, wo ich hier sitze, für gutes Geld mit Jessica Simpson drehen können. Doch die Botschaft ist mir wichtiger. Wir müssen etwas tun, sonst gibt es all das hier bald nicht mehr.
Draußen stürmen Erstklässler aus einem verwitterten Schulhäuschen auf ihre wartenden Eltern zu. Die Grönländer kriegen ihre Kinder jung, sehr jung, oft schon mit 16 Jahren. Arne Langa wirbelt seinen Sohn durch die Luft und beugt sich dann zu ihm hinunter.
Uns geht's gut. Ich lade oft Touristen zu mir nach Hause ein. Davon kann ich leben. Aber in den kleineren Siedlungen brauchen die Leute Hilfe. Sie sind so arm, ihnen würde es gut tun, wenn sie wirklich Öl finden. Andererseits machen wir dadurch aber auch unser Klima noch mehr kaputt. Wir müssen andere Lösungen finden, um den Lebensstandard der Grönländer zu erhöhen.
Dann machen sich Vater und Sohn auf den Heimweg. Beide sind mit Taschenlampen gewappnet. Die Tage werden kürzer. Bald kommt der lange, dunkle arktische Winter. Arne sagt kein einziges Wort mehr, aber man glaubt zu wissen, was er sich wünscht. Nämlich, dass Grönland noch lange so heißen kann, wie es die Einheimischen nennen. Kalaallit Nunaat, ein Land der Menschen. Grönland wird immer grüner, das war eine Reportage von Beatrice Oerlings. Sie können diese auf unserer Website www.drs2.ch noch einmal anhören und dort auch als Podcast abonnieren.